Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Kapitel aus dem Alten Testament, und zwar aus dem zweiten Buch Samuel, und zwar 2. Samuel Kapitel 6. Das ist die Überführung der Bundeslade nach Jerusalem. 2. Samuel Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 1. David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000. David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Baale Juda. Baale Juda ist ein anderes Wort für Kirjat Jearim, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront. Sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Sie holten aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war, Ussa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her, und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zittern und mit Harfen, mit Tamburinen und mit Schellen und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, da griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa. Und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. Und so starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David weinte darüber, dass der Herr mit Ussa einen solchen Riss gemacht hatte. Und darum nennt man diesen Ort Peres Ussa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gatitas. Die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gatitas, und der Herr Edom und sein ganzes Haus. Als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, da opferte man einen Ochsen und ein Mastvieh, in der Regel wohl ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn hier, und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Und so führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihren Ort in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und die Friedensopfer vollendet hatte, da segnete er das Volk im Namen des Herrn der Heerscharen. Und er ließ dem ganzen Volk der ganzen Menge Israels, Männern und Frauen, jedem einen Brot und einen Dattelkuchen oder manche übersetzen auch Wein und einen Rosinenkuchen austeilen. Dann ging das ganze Volk fort, jeder in sein Haus. Als aber David heimkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, dem David entgegen und sprach: Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt oder auch bloßgestellt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen oder bloßstellen kann. David aber sprach zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir sind hier in diesem Kapitel Zeuge davon, wie David in eine Glaubenskrise hineingerät. Wir können sogar sagen, in eine ganz tiefe Glaubenskrise und dann auch wieder herausgeführt wird. Ussa, Abinadab, der kommt um, als er doch ganz offensichtlich in bester Absicht nach der Bundeslade gegriffen hatte. Als Reaktion darauf lesen wir in Vers 8, David entbrannte darüber, dass der Herr einen Bruch an Ussa gemacht hatte. Man kann auch übersetzen, David war schockiert. Er war außer sich. Ärgerlich, böse, aber auch betrübt. All dies steckt in diesem Wort drin. Im folgenden Vers, in Vers 9, lesen wir, David fürchtete sich. Er bekam Angst. Ihn packte das Entsetzen. Und für diesen König erhebt sich eine einzige Frage: Wie soll, wie kann die Lade dieses Herrn, dieses Gottes zu mir kommen? Was war hier eigentlich geschehen? Was war hier eigentlich passiert? Und wenn wir eine Überschrift über dieses Kapitel setzen wollten, dann könnten wir sagen: Operation Bundeslade. Oder die Überführung der Bundeslade hin nach Jerusalem. Diese Bundeslade, die war das Symbol für die Gegenwart Gottes. Und ganz offensichtlich legt der Heilige Geist gerade beim Bericht dieses Kapitels einen großen Wert darauf, denn es heißt in Vers 2, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, dann wird etwas hinzugefügt, bei welcher der Name angerufen wird. Als wenn das noch nicht klar genug ist, wird noch einmal hinzugefügt, bei welcher der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, angerufen oder ausgerufen wird. Nun, die Bundeslade, die war ja ein relativ kleiner Kasten aus Akazienholz. Sie war ganz mit Gold überzogen. An der Seite, da waren ein paar Ringe angebracht und durch diese Ringe konnte man eine Stange ziehen. Und in dem Kasten befanden sich unter anderem die beiden Tafeln von der Gesetz, die beiden Gesetzestafeln von Mose, dann auch noch der Stab Aarons, der grünte, der blühte. Es fand sich auch noch etwas Manna darin, zur Erinnerung an die Wüstenwanderung.
Und auf diesem Kasten, da war ein goldener Deckel drauf und also auch ein Deckel aus Akazienholz, aber voll und ganz mit Gold überzogen. Und dieses Gold, aus diesem Gold waren dann zwei Cherubim herausgetrieben, herausgearbeitet. Also sehr kunstvoll. Und diese Bundeslade, die wurde auf Anordnung Gottes während der Wüstenwanderung verfertigt. Und dann wurde sie ins Allerheiligste der Stiftshütte hineingestellt. Dieses Allerheiligste war auch der Ort, in den einmal im Jahr der hohe Priester hineinging, um dann mit Blut von Tieren die Bundeslade zu besprengen, gleichsam als Abbild, als Vorbild der Versöhnung. Abbild hin auf das Versöhnungsopfer, das dann Christus dargebracht hat auf Golgatha. Aber noch einmal, hier wird Wert gelegt darauf, dass die Bundeslade das Symbol der Gegenwart Gottes war. Als die Stiftshütte aufgerichtet worden war, da sagte Gott, dass er mit diesem seinem Volk zusammentreffen wollte, eben hier im Allerheiligsten. Und er thront, wie es heißt, über oder zwischen den Cherubim. Dort wohnt sein Name. Auch von daher erhielt schon der Umstand, dass die Bundeslade beim Einzug in das verheißene Land voranging, wie wir es in Josua Kapitel 3 und 4 hören, eine gewaltige Botschaft. Denn dadurch macht Gott eines deutlich, dass er vor seinem Volk vorangeht und dass er sie in das verheißene Land führt. Und als dann die Bundeslade in Israel war, und da kam sie zunächst nicht nach Jerusalem. Diese Stadt, dort in den Bergen, später würde man sagen Judäas, war noch lange nicht erobert. Die war noch eine Festung der Philister. Nein, zunächst kam die Bundeslade nach Silo. Und Silo, das liegt im Stammesgebiet Ephraims. Und dort, wir kennen vermutlich alle die Geschichte, war Eli tätig, Eli der Priester. Und es kam dann eines Tages, wir lesen es in 1. Samuel 3, 4, 5 und so weiter, kam dann ein Krieg zwischen den Israeliten und den Philistern. Und die Israeliten erlitten eine furchtbare, eine schwere Niederlage. Da kamen einige Leute aus dem Volk Gottes auf den Gedanken und sagten, wir müssen nur die Bundeslade ins Heer bringen. Ins Heerlager bringen. Dann werden wir gewisslich siegen. Und sie holen die Bundeslade aus Silo, dort zu diesem Heerlager. In ihrem Aberglauben und meinen, aus dieser Bundeslade so eine Art Fetisch machen zu können, Gott gleichsam manipulieren zu können. Aber Gott lässt sich nicht manipulieren und die Philister, sie siegen doch. Sie erobern sogar die Bundeslade, machen eine Beute. Als das der Priester Eli hörte, da fiel er vom Stuhl, brach sich das Genick und starb, denn nun war die Bundeslade das Symbol der Gegenwart Gottes in Feindeshand. Aber dort bei den Philistern, da macht Gott sich selbst schon geltend. 7 Monate war sie dort, und auf die Philister kommen Plagen über Plagen, Seuchen über Seuchen und Krankheiten. Darauf sagen sich die Philister, Mensch, wir sind doch blöd. Bloß weg mit der Bundeslade, was haben wir mit ihr zu schaffen? Bringen wir sie zurück ins Land Israel. Man hat nur Ärger mit ihr. Sie bereiten einen Wagen, 2 säugende Kühe kommen davor. Und dann bringen sie so auf diese Weise die Lade Gottes in das Land Israel. Zunächst hin zum Stein Abel im Feld Josuas bei Beth Semes. Auch dort kommt es dann zu einer Plage. Und darauf sagen die Bewohner, wir werden sie nach Kirjat Jearim bringen. Und als die Bundeslade dort ankam, brachten die Bewohner von Kirjat Jearim sie in das Haus Abinadabs. Und dann vergehen Jahre, Jahrzehnte. Fast könnte man sagen, die Bundeslade
sie gerät in Vergessenheit.
50, 60, manche Ausleger nehmen sogar an 70 Jahre. Aber eine relativ lange Zeit.
In dieser Zeit, Saul regiert in dieser Zeit, lesen wir einmal im 1. Chroniker, Kapitel 13, Vers 3, dass die Menschen in den Tagen Sauls nicht nach der Bundeslade fragten. Es interessierte plötzlich nicht mehr. Während dieser Zeit wurde Saul verfolgt. Saul, dieser Partisanenkrieger in den Bergen Judäas. Aber um die Bundeslade kümmerte sich keiner. Und schließlich fiel Saul nach einer Regierungszeit von 40 Jahren in der Schlacht gegen die Philister. Die Israeliten, sie berufen dann David auf den Thron in Hebron. Und eines Tages, erst jetzt, erobert David die Stadt Jebus, wie sie damals hieß, und er nannte sie um, nämlich Jerusalem. Wir lesen es unmittelbar in dem Kapitel vorher, im 2. Samuel, Kapitel 5. Und nach der Eroberung dieser Stadt, da muss plötzlich diesem David etwas klar geworden sein. Nämlich, dass dieses Jerusalem der Ort ist, von dem Gott einst im 5. Buch Mose, Kapitel 12, gesagt hatte. In Vers 13 dort hatte er gesagt, ihr sollt mich nicht an jedem Ort verehren. Nicht unter jedem Baum, nicht auf jedem Hügel, sondern ihr sollt mich verehren an dem Ort, den ich erwähne. Jetzt wird David klar, das ist der Ort. Jerusalem, klar. Das war der Ort, an dem einst Melchisedek dem Abraham entgegenging. Wir lesen es in 1. Mose 14. Das ist auch der Ort, an dem Abraham einst seinen Sohn Isaak geopfert hat, eben auf dem Berg Moria. Das wird David jetzt klar. Wir wissen nicht, wie es ihm klar geworden ist, aber es wird ihm klar, das ist der Ort, den der Herr erwählt hat. Erinnert sich David auch wieder an die Bundeslade? Ja, wo war sie noch abgestellt? Ach ja, in Kirjat Jearim im Haus Abinadabs. Und dann unmittelbar nach dieser Eroberung Jerusalems, gleich danach in Kapitel 6, lesen wir, dass David beschließt, die Bundeslade von dort heraufzubringen in die Stadt Davids. Und stark wird bei diesem Heraufbringen darauf Wert gelegt, dass die Bundeslade auf einem neuen Wagen gestellt wird. Und dass dieser Wagen geführt wird, und zwar von Achio und von Ussa. So lesen wir hier im 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 3. Da könnte jetzt jemand sagen, ist doch prima, ein neuer Wagen, etwas Neues, etwas Ordentliches, etwas, was nicht kaputt gehen kann, wenn es neu ist, etwas, was auch für Hochgestellte da ist, für Könige. Das ist doch angemessen für diese Bundeslade. Vielleicht mag jemand anders eingewendet haben und gesagt haben, ja Moment mal, im Gesetz Gottes, da steht doch, dass die Bundeslade nicht gefahren werden sollte, sondern sie sollte getragen werden. Wir lasen es etwa im 4. Mose, Kapitel 4. Mit anderen Worten, sie soll ins Fleisch schneiden, sie soll drücken. Aber Ussa und Achio, sie stellten die Bundeslade auf einen Wagen und Gott griff nicht ein. Anscheinend war es also nicht verkehrt, was diese Söhne Abinadabs taten. So hätte man zumindest folgern können. Und dann fährt dieser Wagen Richtung Berg Zion. Und dazu singt und spielt das ganze Haus Israel und alles voran der König David. Und sie verwendeten dazu alle möglichen Instrumente, Holzinstrumente und auch metallene Instrumente. Es war ein freudiger Tag, es war ein großartiger Tag, es herrschte Jubel. Endlich, endlich kommt die Bundeslade an den Ort, den Gott bestimmt hat. Im Zuge sind sicher viele Psalmen entstanden.
Ich darf nur einmal an einen Psalm erinnern, etwa Psalm 68, den man eigentlich nur verstehen kann, wenn er auf diesem Zug hin nach Zion komponiert worden ist. Und was übrigens auch in diesem Psalm 68 zum Ausdruck kommt, ist, dass mit dem Zug der Bundeslade hin zum Ort, den Gott sich erwählt hat, heilsgeschichtlich gesehen die Zeit der Eroberung des Landes Israel zu Ende gekommen ist. Sie kam nicht zu Ende mit Josua. Heilsgeschichtlich gesehen war noch die Zeit der Richter, diese 300 Jahre, und dann auch noch die Zeit Sauls, immer noch die Zeit der Eroberung des Landes Israels. Aber bei diesem Zug, in dem nur Freude herrscht, läuft alles gut. Und dann plötzlich reißen sich die Rinder los, oder nach anderer Übersetzung, sie gleiten aus. Auf jeden Fall aber die Bundeslade, sie droht vom Wagen zu kippen oder zu rutschen, wie auch immer. Und geradezu instinktiv greift Ussa nach der Bundeslade, um sie zu halten, damit sie nicht hineinsinkt in den Staub oder in den Schmutz. Und darauf heißt es, Vers 7, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Wegen des Vergehens. Hatte es Ussa nicht gut gemeint? Die Lade Gottes, sie sollte doch eben nicht im Staub landen. Was war so schlimm daran, was Ussa tat? Nun, wir könnten es bereits aus diesem Bericht hier erst in 2. Samuel 6 folgern. Aber ganz klar wird es uns gesagt in 1. Chroniker Kapitel 13, Vers 9. Dort lesen wir, als sie zur Zelle Kidon kamen, da streckte Ussa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Ussa, und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Bundeslade gelegt hat. Oder weil er die Bundeslade angefasst oder berührt hatte. Die Lade Gottes zu berühren, das war nur den Priestern gestattet, noch nicht einmal den Leviten, wie etwa den Kehatiten. Das stand unzweideutig im Gesetz Gottes. Und doch, David bricht in diesem Augenblick eine Welt zusammen. Ich weiß, vieles kann ein Mensch ertragen, aber wenn er in seiner eigenen religiösen Berufung nicht ernst genommen wird, das geht tief rein. Er wollte doch das Beste. Besten Absichten. Gott richtet. Was ist das für ein Gott? Zwar uns ist Gottes Gericht nicht immer klar. Aber eines sollten wir wissen. Es ist immer, immer richtig. Manches nicht verstehen, nicht begreifen in unserem Leben. Aber eins dürfen wir wissen, von einem dürfen wir ausgehen. Es ist alles, alles richtig. Manchmal fällt es uns auch schwer, die Gerichte hier in der Heiligen Schrift zu verstehen, zu erkennen. Nicht nur hier in 2. Samuel 6. Ich denke etwa auch an das, was wir im 3. Buch Mose Kapitel 10 lesen, das Gericht an den Söhnen Aarons, Nadab und Abihu. Warum eigentlich? Warum wurden diese Männer gerichtet? Das heißt, weil sie fremdes Feuer dargebracht hatten vor dem Herrn. Da könnte man sagen, so wichtig. Doch Blick auf die Heiligkeit Gottes ist es ungemein wichtig, wie wir uns zu verhalten haben. Und diese Männer verloren mit einem Schlag ihr Leben. Eben nur in Anführungsstrichen. Ich war auch in unserer Zeit, oder gerade in unserer Zeit, haben wir eine Theologie, die die Liebe Gottes einseitig in den Mittelpunkt rückt und eben aus Gott einen lieben Gott macht. Das Gericht Gottes, seiner Heiligkeit, das unterschlägt man oder man vernachlässigt es. Aber ein solcher Gott, ein lieber Gott, der wird uns nirgendwo im Wort Gottes geschildert. Ussa, er berührte die Bundeslade und er verlor sein Leben. Der Gott der Bibel, der Gott, der sich im Wort Gottes offenbart, er kann nicht manipuliert werden und er lässt sich auch nicht manipulieren. Und das ist eine Wahrheit, die uns deutlich vor Augen stehen sollte. Und eine Lehre über Gott, in der dieser Gott uns zu Diensten steht, und zwar im Sinn, dass er uns zur Verfügung steht, das ist nichts anderes als eine Form der Gotteslästerung. Was wäre ein Gott, der nach unseren eigenen Gedanken und Wunschvorstellungen konstruiert werden würde? Stellen wir uns doch einmal vor, wir hätten Ussa Fragen gestellt. Ussa, sag mal, wie soll eigentlich die Bundeslade befördert werden? Nun, dann hätte er möglicherweise auf 4. Mose 4 verwiesen, was wir vorhin lasen. Nicht dort wurde gesagt, dass Aaron und seine Söhne die heiligen Dinge einpacken sollten und erst dann sollten die Söhne Kehats kommen, also die Leviten, um sie zu tragen. 4. Mose 4, Vers 5. Doch hätte er dann vielleicht weiter ausgeführt, ja, Moment, das steht zwar in der Bibel, aber weißt du, wir leben heute in einer anderen Zeit. Und dass das in der Bibel steht, das ist nicht so wichtig. Das kann man nicht wörtlich nehmen, muss man nicht wörtlich nehmen. Überleg mal, als die Bundeslade bei den Philistern war, da wurde sie ja auch auf einen neuen Wagen transportiert, auf einem neuen Wagen transportiert. Schon von daher kann man das, was wir an Anweisungen im Wort Gottes lesen, naja, nicht vernachlässigen gerade, aber doch etwas großzügiger damit umgehen. Eben es nicht so genau nehmen. Aber was kommt in einer solchen Denkweise? Was kommt in einer solchen Argumentation zum Ausdruck? Und darin zeigt sich Gleichgültigkeit, Indifferenz und faktisch Gottlosigkeit gegenüber Gott. Und genau dies führt den Blick auf Ussa zum Tod. Die Bundeslade, sie bleibt jetzt erst einmal im Haus von Obed-Edom stehen. David ließ die Bundeslade beiseite bringen in das Haus Obed-Edoms und dieses Haus wurde gesegnet. Wie Gott dieses Haus segnete, wird nicht gesagt. Aber das merkt dann David plötzlich doch wieder. Und irgendwann holt David die Bundeslade von dort weg und führt sie wieder heraus hin zur Stadt Davids und zwar mit Freuden. Aber ein großer Unterschied. Nun wird die Bundeslade getragen. Wir lesen in Vers 13 von Trägern. Und zwar eben jetzt von Leviten. Und da wendet sich, lese mal aus dem Parallelbericht aus 1. Chroniker 15, zwei Verse, Vers 1 und 2. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und er bereitete einen Ort für die Lade Gottes und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten, denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer. Und dann Vers 13, denn das vorige Mal, als nicht ihr Leviten es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, so wie es sich gebührt. Es ging also um zwei Dinge, in denen David umkehren musste, in denen David sich zurückbesinnen musste, hin zum Wort Gottes. Was heißt gehorsam sein gegenüber dem Wort Gottes? Erstens, die Bundeslade, sie musste getragen werden. Und zweitens, sie musste nicht von irgendwem getragen werden, sondern von denen, die Gott der Herr dazu bestimmt hatte, die Gott der Herr dazu erwählt hatte, nämlich die Leviten. David, er besann sich. Er nimmt Gottes Wort und Gottes Anweisungen wieder ernst. Und damit kehrt er auch um von seinem Resignieren, von seinem Ärgerlichsein auf Gott. Das heißt, Vers 12, David holte die Lade Gottes heraus aus dem Haus Obed-Edoms mit Freuden. Und nicht nur das, als Ausdruck dieser Freude, nachdem David durch ein dunkles Tal hindurchgegangen war, gibt David auch Anweisungen, wie man singen sollte. Wie ich schon sagte, nicht wenige Psalmen sind während dieses Zuges entstanden. Etwa der Psalm 24, nicht der, dem unser Lied Mach hoch die Tür nachgedichtet worden ist. Dann Psalm 68. Dann auch der Psalm 105, aus dem wir vorhin gesungen haben. Und auch der Psalm 132. All diese Psalmen sind gerade bei dieser Gelegenheit komponiert, entstanden, als heilsgeschichtlich dieser bedeutsame Zug geschah, nämlich dass endlich die Bundeslade zu dem Ort gebracht wurde, den sich Gott der Herr erwählt hatte. Nicht nur das, dieser Zug wurde auch begleitet von Opfern. Nun, das kann man gut verstehen, nicht? Vergessen wir nicht, beim ersten Zug berührte nur jemand die Bundeslade und er starb. Und nun trugen die Leviten die Bundeslade. Sie wussten also, wie gefährlich es war, mit Heiligem umzugehen. Aber das waren in erster Linie keine Opfer aus Angst vor Gott, sondern aus Dankbarkeit. Ausdruck des Lobes Gottes. Nicht wahr, dieses Haus Obed-Edoms war ungefähr so 12 Kilometer von der Stadt Davids entfernt. Stadt Davids, heute ein Stadtteil von Jerusalem, von Alt-Jerusalem. Und wenn man sich jetzt mal klar macht, alle 6 Schritte ein Opfer darzubringen, dann waren das ganz schön viele Opfertiere. Und es ist nicht ganz sicher, ob dieser Zug wirklich an einem Tag erledigt werden konnte. Nicht nur das. David tanzte vor der Bundeslade. Aber bitte bedenken wir, das war keine Theatervorführung. Das war keine Performance, wie man heute zu sagen pflegt. Hier ging es nicht um Unterhaltung, auch nicht um religiöse Unterhaltung von Menschen, wie auf vielen christlichen Veranstaltungen unserer Tage. Hier ging es nicht um die Durchführung einer weiteren Programmnummer und schon gar nicht um ein religiöses Spektakel, sondern hier ging es ganz einfach um Danksagung. Um Danksagung, die sich ausdrückte auch in einer Selbstvergessenheit. Ich war wie so ein Kind, das plötzlich mit offenem Mund dasteht, weil es um sich herum alles vergisst. Hier herrschte Freude. Freude, die aus dem Herzen kam. Endlich nach Jahrhunderten kommt die Bundeslade, die die Gegenwart Gottes symbolisierte, an den Ort, den Gott der Herr erwählt hatte. Und dann wurde die Lade Gottes in die Stadt Davids, heute ein Stadtteil von Jerusalem, hineingetragen und dort in ein Zelt hineingebracht, das David aufgerichtet hatte. Ganz offensichtlich übrigens nicht die Stiftshütte. Aber auch dort werden Opfer dargebracht, Brandopfer, Friedensopfer. Und bitteschön nicht auf einem Hinterhof, sondern das war ein nationales Ereignis. Und die Menschen aßen und sie tranken Köstlichkeiten. Und durch Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes hatte David aus diesem Gericht Gottes, aus der Krise seines Lebens herausgefunden. Ich möchte, so Gott will, bei der nächsten Predigt noch einmal aus der Perspektive von einigen Psalmen auf diese Krise, auf diese Glaubenskrise im Leben Davids eingehen, denn auch da wird uns einiges darüber berichtet, aber heute möchte ich erst einmal dieses Kapitel weiter besprechen. Denn dann kommen wir noch zu einer zweiten Krise im Leben Davids. Wir werden in diesem Kapitel konfrontiert mit der Realität einer tief zerrissenen Ehe bzw. einer tief zerrissenen Familie. Durch Davids Ehe ging ein tiefer Spalt, ein tiefer Riss. Das lesen wir hier am Ende des Kapitels in Vers 16 und dann in den Versen 20 bis 22. Übrigens sollten wir hier nicht das Verhalten von David als Vorbild nehmen. Namentlich im Bereich seiner Geschlechtlichkeit, seiner Sexualität, ist David nun wahrlich nicht ein Vorbild für uns. Es war Gottes Wille für die Ehe, das ist die Ein-Ehe, so wie wir das schon auf den ersten Blättern der Heiligen Schrift lesen, aber David heiratete mehrere Frauen. Noch einmal, so ist David ganz sicher hier kein Beispiel, dem wir folgen dürfen. Ganz sicher nicht im Neuen Bund. Aber lassen Sie uns jetzt einmal hier Michaels Handlungsweise, also der Frau Davids, beachten. Nicht wahr, was Michael störte, was sie so aufregte, was sie so erboste, das war nicht eigentlich das Tanzen, sondern dass dabei ihr Mann, der König Israels, so niedrig, so gering, so ordinär rüberkam, so ohne jede Kontenance, sodass man den Eindruck haben könnte, er stellt sich bloß und das vor den untergebenen Frauen, vor den Mädchen. David, du hast dich bloßgestellt, du hast dich desavouiert. Und nicht nur das, es ist dramatisch, wenn wir vernehmen, wie Michal in der Sünde gegenüber ihrem Mann hier fortschritt. Vers 16 heißt es noch, sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Und dann in Vers 20, als David heimkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus dem David entgegen. Also sie trat sozusagen vor die Haustür und sprach, welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte bloßgestellt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute bloßstellen kann. Ich glaube, führen wir uns einmal die Situation ganz praktisch vor Augen. David war an diesem Tag ja nun wirklich mit den Aufgaben des Tages voll und ganz ausgelastet gewesen. Und dann kommt er heim. Und er kommt heim mit einem Ziel, ich will jetzt auch mein Haus segnen. Ganz sicher ein außerordentlich positives Verlangen. Aber er kann noch nicht einmal sein Haus betreten, sondern da tritt ihm seine Frau vor der Haustür entgegen. Sie kommt hinaus. Und was sind ihre Worte? Heißt sie ihn willkommen nach diesem zweifellos anstrengenden Tag? 12 Kilometer. Und alle 6 Schritte ein Opfer dargebracht. Und im Anschluss daran noch Brandopfer, Friedensopfer dargebracht. Brot, vermutlich Wein, ausgeteilt. Das Volk gesegnet. Nun, es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass David am Abend ziemlich erledigt, ziemlich erschöpft war. Und dann tritt ihm Michal entgegen und sagt, David, das hast du nicht gut gemacht. Überhaupt, du bist schon wieder mal in jedes Fettnäpfchen reingetrampelt, das sich nur denken lässt. Und was sollen die anderen, namentlich die untergeordneten Frauen, nun von dir denken? Die haben doch jetzt gar keine Achtung mehr vor dir. Und vielleicht dachten sie auch, und auch nicht mehr von mir. Ich war, womit war hier Michals Herz voll? Sie sagt es ja dann in einer ironischen Weise. Wie hat sich der König von Israel verherrlicht? David, in deiner Stellung hättest du doch vor dem Volk Eindruck machen müssen. Hättest du doch seriöser auftreten müssen. Du hast dich da gegeben wie ein Mann ohne Format, ohne Anstand, ohne gutes Benehmen. Und wenn wir diese Reaktion von Michal hier auf der Ebene der Eheberatung einmal untersuchen würden, dann könnte man jetzt sagen, wir können hier lernen, wie man es nicht machen soll. Michal, du hättest erst abwarten müssen. Vielleicht, wenn er sich ein bisschen ausgeruht hätte, hättest du den Mann nicht gleich überfallen dürfen. Dann hättest du ihn vielleicht kritisieren dürfen. Vielleicht hättest du erst etwas Positives sagen müssen, was er alles so gut gemacht hat. Und dann eben ihm doch deutlich machen, Junge, du bist wieder mal in ein Fettnäpfchen reingetreten. Aber nein, auf dieser Ebene, glaube ich, erfassen wir das, was hier in Michal vorging, nicht richtig. Michal, sie verachtete ihren Mann in ihrem Herzen. Und weil aus ihrem Herzen, weil so wie es in ihrem Herzen war, kam auch aus ihrem Mund nichts Positives heraus, sondern mit einem zynisch-sarkastischen Unterton drückte sie ihn nur noch mehr runter. Und trotzdem, ich meine, wir sollten diesen Abschnitt eben nicht nur auf der Ebene der Eheberatung lesen, sondern noch genauer hinschauen. Und dann sollte uns auffallen, dass wir hier dreimal lesen. Und zwar in Vers 16, in Vers 20 und in Vers 23. Michal, die Tochter Sauls. Ich denke, dass damit der Heilige Geist auf etwas aufmerksam machen möchte. Hier in Michal ist in Wahrheit noch das alte Regime am Wort. Das Regime Sauls. Michal, sie war gedanklich, mental immer noch an ihrer eigenen Würde, an ihrer eigenen Stellung interessiert. Neutestamentlich gesehen geht es hier also nicht so sehr um die Frage, etwa tanzen, ja oder nein, sondern um die Frage, was heißt es, dem Herrn nachzufolgen? Wie weit bist du bereit, dich auch vor Menschen in der Nachfolge des Herrn zu demütigen, niedrig zu werden, dich zu verleugnen, dich selbst, deine Position zu vergessen? Welche Opfer bist du bereit zu bringen? Von einem jungen Mädchen, 15, 16 Jahre älter war sie nicht. Sie war Christ geworden. Sie machte sich jeden Morgen auf, jeden Sonntagmorgen auf. Die Verkehrsverhältnisse waren sehr ungünstig in der Gegend, wo sie wohnte, gerade am Sonntag, zur Gemeinde zu gehen, zu einer bibeltreuen Gemeinde. Ihre Familie, sie lachte und spottete nur. Aber sie ging zu Fuß über eine Stunde, bis sie diese Gemeinde erreichte. Oh Mann, er kam zur Bundeswehr. Wie es gewohnt war, wollte er weiter seine Bibel tagtäglich lesen, stille Zeit machen. Aber auf der Stube gab es keine Laute. Das tat er, er ging aufs Klo. Das war der einzige Ort, an dem er Ruhe hatte und seine Bibel lesen konnte. Sich selbst erniedrigen. Was ist mir der Herr wert? Wie reagiert David auf die Vorwürfe seiner Frau? Es heißt hier, David aber sprach zu Michal, und das ist auch sehr betont im Alten, im Hebräischen, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein. Vor diesem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. Vers 21 und Vers 22. Ich war eines, steht hier im Vordergrund. Vor dem Herrn, Michal. Mit anderen Worten, nicht vor dem Volk. Das sollten wir auch bedenken, wenn wir hier über das Verhalten Davids nachdenken. Vielleicht das Verachten, wie Michal. Vielleicht darüber nachdenken, ist dir das Tanzen ein Vorbild für uns? Nein, nein. Ganz sicher keine Vorstellung, keine Performance, wie man das heute zu tun pflegt. Es geht gerade nicht darum, dass David hier vor Menschen stand, irgendeine Vorführung hier gab, sondern er stand hier gerade vor dem Herrn. Und zwar vor dem Herrn, wie es hier weiter heißt, der ihn erwählt hat, und zwar vor dem Vater Michals, also vor Saul. Mit anderen Worten, Michael. Du schämst dich, dass ich vor Gott juble, tanze, singe und spiele, aber du schämst dich nicht davor, dass Gott, der Herr, deinen Vater und dein ganzes Haus verworfen hat? Michael, hast du eigentlich die richtigen Proportionen in deinem Leben? Michael, du solltest vielleicht nicht so sehr darüber nachsinnen, wessen Frau du bist, sondern du solltest dich daran erinnern, wessen Tochter du bist. David verteidigt sich hier. Er erinnert sich an Gottes Erwählung vor Saul und dem Haus Sauls. Er erinnert sich daran, dass Gott ihren Vater, den Vater Michaels, verworfen hat. Und Gott hat mich erwählt vor deinem Vater. Und darum will ich vor dem Herrn, Vers 21, spielen. Und selbst dieses Spielen sieht David im Horizont des Niedrigwerdens. Mit anderen Worten, in dieser niedrigen Weise zu leben und auch künftig so zu leben, darum ging es David, anders zu leben als Saul, der in Pracht und in Prunk lebte. Michael, was der Hofstaat über mich denkt, ich will niedrig sein in meinen Augen. Hauptsache, ich lebe vor Gott. Hauptsache, ich lebe nach dem Herzen Gottes. Ach ja, und von den Mägden, von denen du sprichst, keine Angst, von denen werde ich so geehrt werden, wie Gottes will. Michal, sie war eine Frau, die zutiefst auf sich selbst achtete und erst dann auf den Herrn. Die zuerst auf sich blickte und dann kam auch noch der Herr. In den Tagen Sauls, da fragte man nicht nach der Lade Gottes. So lesen wir in 1. Chroniker 13. Man kümmerte sich nicht um die Bundeslade. Und das heißt auch nicht um Gott. Und sicher, ganz gewiss hatte Michael diese Einstellung übernommen. Und sie konnte es auch nicht verstehen, warum man sich so darum kümmern sollte. Und das war die fundamentale Trennung zwischen ihr und ihrem Mann. Michael, sie war nicht wirklich interessiert an Gott, an der Versöhnung Gottes, an der Rettung Gottes, an der Gegenwart Gottes, an der Macht Gottes. Sie war mehr interessiert an Status, an Ansehen, an Besitz, an Erfolg. Das interessierte sie. Hier wird dieser fundamentale, dieser gravierende Unterschied deutlich. Das Urteil Gottes über sie: sie hatte kein Kind. Sie bekam kein Kind. Und das war nicht nur ein Gerichtsurteil über sie, sondern auch ein Gerichtsurteil über das Haus Sauls. Denn damit sagt ihr der Herr: Michael, deine Gleichgültigkeit gegenüber mir, deine Gleichgültigkeit gegenüber meiner Offenbarung, das hat keine Zukunft in meinem Reich. Auch David, so lasen wir in diesem Kapitel, nahm zunächst die Ordnungen Gottes im Blick auf die Bundeslade nicht sonderlich ernst. So ein bisschen ja, aber nicht sonderlich. Aber dann kehrte er um. Er besann sich auf das, was im Wort Gottes steht. Er fragte nach den Ordnungen Gottes. Er kümmerte sich um die Heiligkeit Gottes. Er fragte danach, wie, auf welche Weise Gott verehrt werden will. Möge der Herr es schenken, dass wir nicht wie Michael reagieren, sondern so wie David. Amen.